die heute da sind. Wir haben heute die Gelegenheit, eine Evangeliumsversammlung zusammen zu haben. Ich freue mich sehr darüber. Es ist immer eine Freude, über den lebendigen Gott sprechen zu können. Und was hier steht an der Tafel, das finden wir im Psalm 14, Vers 2. Und ich habe diesen Vers kürzlich gelesen und war sehr erstaunt darüber. Zunächst finde ich es eigentlich überraschend, dass dort steht, der Herr schaut auf die Menschenkinder und er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Nach all dem, was in den letzten Jahrtausenden sich die Menschen untereinander angetan haben, die ja seine Geschöpfe sind, hätten wir eigentlich vermutet, Gott hat sich längst abgewendet und hat den Menschen seinem scheinbar sich selbst überlassenen Schicksal übergeben. Das ist oft das, was Menschen denken. Ja, mein Schicksal. Sie wissen nicht, das richtig zu deuten. Aber hier steht an der Wand und in der Schrift, der Herr schaut. Er schaut seit Gründung der Welt, was sein Werk, was seine Schöpfung tut. Es liegt ihm an uns. Er hat sich nicht abgewendet, obwohl wir uns abgewendet haben. Das ist, finde ich, eine sehr tröstliche Feststellung, die wir haben. Aber jetzt, wenn wir weiterlesen in der Schrift, dann finden wir im Römerbrief einen Vers, den Paulus zitiert, auch aus diesem Psalm. Da sagt er, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Das erstaunt uns zunächst, ja. Und wenn wir dann weiterlesen und zum Korintherbrief kommen, sagt Paulus, wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Jetzt müssten wir eigentlich völlig verwirrt sein, oder? Das ist doch wieder typisch Bibel. Die widerspricht sich doch die ganze Zeit. Das ist doch, was die Kritiker der Bibel so gerne sagen. Auf der einen Seite sagt Gott, er sucht solche, die klug sind. Auf der anderen Seite sagt er, da ist gar keiner, der klug ist. Und er hat sogar die Klugheit und Weisheit der Welt zur Torheit gemacht. Was jetzt? Ja. Schriftgelehrte und Pharisäer und kluge Leute hat es seit jeher gegeben. Aber offenbar erhalten sie in Bezug auf ihre Nähe zu Gott kein gutes Zeugnis. Sie redeten von Gott, aber nicht mit Gott. Aber es bleibt dieser Widerspruch in uns, oder? Was soll jetzt dieser Vers? Und bevor wir versuchen, anhand der Schrift diesen Widerspruch aufzulösen, gehen wir nochmal zurück zu diesem Vers. Und wir fragen uns, hier macht Gott uns doch eigentlich ein Angebot. Er steht zur Verfügung, unsere Fragen zu beantworten. Das heißt hier, er sehe, ob jemand klug sei. Das kannst du auch übersetzen mit suchen. Gott sucht solche, die nach ihm fragen. Ist das nicht wunderbar? Er bietet sich an. Ich möchte dich fragen, wenn jemand morgen zu dir kommt und sagt, die nächsten 10 Sekunden hast du einen Wunsch frei. Was würdest du antworten? Ich kann dir sagen, was du antwortest oder was die meisten antworten würden. 10 Sekunden, lass mich etwas überlegen, Moment. Wäre es nicht sehr klug, wenn du dir vorher Gedanken darüber machen würdest, was dein innigster Wunsch in deinem Leben ist, damit du im Fall des Falles diesen voller Überzeugung sofort hervorbringen kannst? Das ist die Chance deines Lebens, die kommt vielleicht nie wieder. Das würden wir doch sicher als klug bezeichnen, oder? Wenn du diese Chance verpasst, 10 Sekunden und du kriegst keine Antwort heraus. Oder du kriegst eine heraus und hast gesagt, oh, das war der falsche Wunsch. Es gibt noch was viel Wichtigeres. Das hätte ich sagen sollen. Und jetzt stell dir vor, es kommt nicht irgendjemand zu dir, der sagt, du hast die nächsten 10 Sekunden einen Wunsch frei, sondern Gott sucht, Gott selber, also nicht irgendjemand, kommt zu dir und fragt oder bietet sich an. Er möchte, dass du ihn fragst. Jetzt wäre es doch sehr klug, die Fragen zu kennen, die wir Gott stellen wollen, oder? So eine Gelegenheit, die darf ich nicht verpassen. Ich muss doch wissen, was ich Gott fragen würde. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Giulio Marconi. Das ist der italienische Erfinder der drahtlosen Telegrafie. Ein Nobelpreisträger von 1908. Und du kannst ihn das Verdienst anrechnen, dass er im Grunde genommen die Wirkungsweise erkannt hat, wie man drahtlos Nachrichten übermitteln kann. Wenn du heute an dein Smartphone denkst, dann denk mal an Marconi. Er war der Erste, der erkannt hat, dass man keine Drähte dafür braucht, Nachrichten zu übermitteln, sondern dass man es elektromagnetisch machen kann. Ein Riesendurchbruch zur damaligen Zeit. Weißt du, was er gesagt hat? Ich finde das sehr erstaunlich. Die Wissenschaft allein kann viele Dinge und vor allem das größte Geheimnis aller, das Geheimnis unserer Existenz, nicht erklären. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wie traten wir ins Leben? Seitdem der Mensch zu denken begonnen hat, hat er sich auf diese Probleme gestürzt und doch sind sie ungelöst geblieben. Sagt ein Nobelpreisträger. Und später hat er gesagt, ich erkläre mit Stolz, dass ich gläubig bin. Er ist einer von mindestens 10 Nobelpreisträgern, die im Laufe ihrer Arbeit auf Gott gestoßen sind. Aber hab keine Angst. Wir müssen nicht Nobelpreisträger sein, um zu Gott zu kommen. Es ist auch ein mühsamer Umweg, um zu Gott zu kommen. Aber es ist doch ein Zeugnis. Wenn du an Gott glaubst, du bist in guter Gesellschaft. Aber was sind jetzt diese Fragen, die wir Gott stellen würden? Habt ihr euch Gedanken gemacht? Ich habe einmal 4 Fragen rausgesucht, die ich sehr oft gehört habe und immer wieder höre. Gott, wo bist du? Gott, wer bist du? Was ist der Sinn meines Lebens auf dieser Erde? Und wo gehe ich hin? 4 einfache Fragen. Das sind gute Fragen an Gott. Jeder Mensch hat eigentlich diese Fragen. Nicht wahr? Jeder Mensch hat diese Fragen. Wie kommt das eigentlich? Weil Gott diese Fragen schon in uns angelegt hat. Denn wir sind seine Geschöpfe und er möchte, dass wir unseren Schöpfer kennenlernen. Es ist eine Anlage im Menschen, diese Frage zu stellen. Hast du schon mal von Adoptivkindern gehört? Es kommt ein Tag, an dem die Eltern, die dieses Kind aufgenommen haben und über alle Maßen lieben, ihm sagen müssen, dass sie nicht die Eltern sind. Weißt du, was dann passiert? Und es passiert eigentlich zu 100%. Diese Kinder machen sich auf, ihre wirklichen Eltern zu finden. Das ist eine Anlage im Menschen. Du möchtest wissen, wo du herkommst. Du möchtest wissen, wer dich gezeugt hat. Du möchtest wissen, wer dein Vater ist und wer deine Mutter ist. Und wenn wir diese vier Fragen Gott stellen, weil es ist eine Anlage in uns, es drängt in uns, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, es ist doch in uns diese Fragen, sind diese Fragen da. Was würde Gott antworten? Wir sind jetzt mal so kühn und begeben uns in den Dialog mit Gott. Was würde Gott antworten? Wir fragen ihn: Gott, wo bist du? Und er würde gemäß 1. Timotheus 6, Vers 16 in wörtlicher Rede, das ist nicht der Vers, den ich jetzt vorlese, sondern in wörtlicher Rede für ihm sagen: Ich wohne in einem unzugänglichen Licht. Kein Mensch hat mich je gesehen. Hättest du diese Antwort erwartet? Niemand hat Gott je gesehen. Und Gott würde dir sagen: Ich wohne da, wo du nicht hinkommen kannst. Wärst du mit der Antwort zufrieden? Ich nicht. Ich nicht. Ich würde es vielleicht sogar wagen zu sagen: Dann musst du dich auch nicht wundern, dass niemand nach dir fragt. Oder? Ist das nicht oft die Ausrede, die Menschen haben: Gott kann man ja gar nicht sehen. Wieso soll ich denn an ihn glauben? Aber Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn das also das Problem wäre, dann hätte Gott einen riesen Fehler gemacht. Aber er würde in seiner Liebe antworten: Hast du noch nie von Jesus Christus gehört? Lies doch mal im Johannesevangelium. Johannes 6, Vers 46. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott ist, dieser hat den Vater gesehen. Und es geht weiter. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn uns kundgemacht. Und schließlich Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, jetzt musst du sagen: Gott hat nichts verkehrt gemacht. Er ist sogar leibhaftig gekommen. Er hat seinen Sohn gesandt. Und es heißt in Hebräer, er ist das Abbild seines Wesens. Und er sagt zu seinen Jüngern: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der große Gott ist sogar auf diese Erde gekommen, um die Menschen zu erretten. Das würde er dir antworten. Und du würdest weiterfragen: Oh Gott, wer bist du dann? Weil der Sohn sagt: Ich sage nur das, was der Vater sagt. Ich mache nur das, was der Vater will. Also musst du schon fragen: Gott, wer bist du? Jesus Christus, wer bist du? Und Gott würde dir antworten mit Offenbarung 21, Vers 6. Es gibt viele Zitate von Gott. Und oft haben die Menschen Angst vor diesen Zitaten. Gott ist der Allmächtige. Gott ist der Richter. Gott ist eifersüchtig. Ja, das wird auch gerne genommen als Ausrede. Oder Gott ist grausam, habe ich auch schon gehört. Aber was würde dir Gott antworten? Er würde dir sagen, ich bin das Alpha und das Omega. Soweit kennen wir es noch, ne? Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. So einen Gott haben wir. Das würde er dir antworten. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle geben. Und diese Quelle ist Jesus Christus in uns, den er uns geschickt hat, gesandt hat. So einen Gott haben wir. Er will den Dürstenden den Durst stillen. Lob den Herrn. Aber wir haben ja 4 Fragen. Was ist der Sinn meines Lebens auf der Erde? Ich werde geboren, ich lebe auf dieser Erde und dann sterbe ich irgendwann. Das ist der Lauf der Dinge. Was macht das für einen Sinn, Gott? Hast du dich das schon mal gefragt? Ich glaube, jeder hat sich das gefragt. Und deshalb ist es auch gut, dass wir diese Frage Gott stellen. Gott, du kannst mir doch erklären, was der Sinn meines Lebens ist. Und ich zitiere jetzt wieder in wörtlicher Rede, wir sind im Dialog mit Gott, nach Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass du mich, den allein wahren Gott, und den ich gesandt habe, Jesus Christus, erkennst. Und nach Johannes 5, 24, wahrlich, ich sage euch, wer das Wort meines Sohnes hört und glaubt mir, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und in 1. Petrus 1, Vers 9 können wir lesen, so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung eurer Seelen. Ist das nicht ein Ziel in deinem Leben? Hast du mir noch ein höheres Ziel zu nennen als das? Du weißt, dass dein Leib vergeht. Aber Gott bietet dir hier an, dass deine Seele errettet wird. Ich kann dir kein höheres Ziel nennen. Ich kann dir keinen größeren Sinn deines Lebens nennen, als dass du deine Seele erretten lassen kannst. Gibt's noch was Größeres? Ist das nicht der wirkliche Sinn deines Lebens, dass du aus deinem sterblichen Dasein, was du hast, ein unsterbliches machen kannst, deine Seele errettet wird vom Tod? Das wird dir Gott antworten. Willst du ewiges Leben? Amen. Aber natürlich ist das noch nicht alles, was unseren Sinn ausmacht. Nur die heutige Versammlung heute Morgen würde nicht reichen, um darüber Gemeinschaft zu haben. Ich möchte nur Stichworte sagen. Gott ist ein errettender Gott. Er errettet die Menschen. Dann sammelt er die Menschen. Denke nicht, dass wenn du errettet bist, er dich frei rumlaufen lässt, einfach so. Er wünscht sich, dass die Menschen gesammelt werden. Und wozu sammelt er die Menschen? Um sie miteinander aufzubauen. Und das Ende dieses Werkes ist die Verherrlichung. Das können wir in anderen Versammlungen berühren. Dafür brauchen wir mehr Zeit. Aber es gehört auch zum Sinn unseres Lebens. In diesen, in diesen Vorsatz Gottes hineinzukommen. Sich erretten zu lassen. Sich zu versammeln. Sich aufbauen zu lassen mit anderen. Und verherrlicht werden. Aber es gibt noch die letzte Frage. Wenn ihr aufgepasst habt. Wo gehe ich hin nach dem Tode? Auch eine gute Frage. Und Gott wird dir sagen, sorge dich nicht. Johannes 6, Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Mach dir nicht so viel Gedanken, wo du bist, wenn du tot bist. Freue dich darüber, dass Gott dir sagt, ich werde ihn aufwecken. Ich werde dich aufwecken. Das heißt, du wirst nicht im Tod bleiben. Es wird eine Auferstehung geben. Es gibt überhaupt keinen Grund für einen gläubigen Christen, sich Sorgen zu machen über den Tod. Uns ist die Auferstehung verhießen. Ewiges Leben. Gott meint es ernst. Willst du das haben? Amen. Aber ich habe überlegt, was kann ich für ein Beispiel bringen? Vielleicht aus der Schrift. Und ich habe schlussendlich gedacht, ich erzähle mein eigenes Beispiel. Als ich ein junger Mann war, durfte ich studieren. Und während des Studiums gab es Prüfungen abzuleisten. Es war ein Maschinenbaustudium. Es gab Prüfungen abzuleisten. Und es waren auch Prüfungen dabei, die waren für mich schwer. Die gingen mir nicht so leicht von der Hand. Ich musste dafür arbeiten, sehr hart arbeiten. Aber ich habe gemerkt, meine Arbeit alleine ist vielleicht nicht ausreichend, diese Prüfungen zu bestehen. Und es war in mir irgendein Drängen da, bevor du eine Prüfung schreibst, geh doch mal da und dahin. Es gab dort einen Ort, der etwas abgeschieden war. Geh doch da und dahin und bete mal. Ich wusste aber nicht, zu wem ich beten sollte. Es war aber ein deutliches Sprechen, bete doch mal. Das habe ich gemacht. Sehr oft bin ich vor Prüfungen dorthin gegangen und habe gebetet. Ich habe nicht gewusst, dass es eine Vorbereitung ist von Gott, um mich irgendwann zu holen. Aber es hat mir geholfen. Und dann gab es eine Situation, dass ein Arbeitskollege mit mir an der Hochschule eine sichtbare Veränderung durchgemacht hat. Und ich war neugierig, was denn wohl geschehen sei. Und bin abends, dass mich keiner sieht, zu ihm in sein Büro und habe ihn gefragt, hey, was ist mit dir passiert? Du bist anders als sonst. Und er hat mir das Evangelium gepredigt. Und ich habe gesagt, was für ein Unsinn. Ich bin hier an der Technischen Hochschule Darmstadt. Wir haben hier eine sehr gute Ausbildung. Ungefähr weiß ich, wie die Planeten funktionieren. Die Schöpfungsgeschichte ist Unsinn. Und ich habe angefangen, mit ihm zu diskutieren. Ich habe all mein Wissen rausgekramt und habe ihm erklärt, dass er falsch ist. Und er hat nicht geantwortet auf meine Gegenfrage. Als ich ihm gesagt habe, das kann doch nicht sein. Schau doch mal da und da. Er hat nicht darauf geantwortet. Er hat weiter Verse vorgelesen. Und nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, jemand klopft an mein Herz. Das war der Tag, an dem ich Jesus Christus gefunden habe. Ich habe gesehen, alles, was ich weiß, ist überhaupt nichts wert. Die Reichtümer und die Weisheit, die steht da drin. Das brauche ich, das will ich haben. Und ich weiß es noch sehr gut, dass der Moment, in dem Wenn Gott eine Liebe in dein Herz ausschüttet, den wirst du nie vergessen. Und jetzt schließt sich der Kreis, wenn wir jetzt 1. Korinther 1, 21 lesen. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl durch die Torheit der Predigt. Wie war das Torheit, was ich da gehört habe? Die ersten 25 Minuten war das Torheit. Gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. In Sprüche 9, Vers 10 sagt Gott, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Ja, ich kann dir sagen, ich rühme mich. Ich rühme mich des Herrn. Wir haben nichts, was es wert wäre, sich zu rühmen. Aber wenn du Jesus Christus hast, dann hast du einen guten Grund, dich zu rühmen. So wie Marconi, ich bin stolz, ein Gläubiger zu sein. Hast du das mal gesagt? Weil es Gott mit dir geschafft hat, kannst du stolz drauf sein. Das ist nicht dein Verdienst. Denk nicht, dass es dein Verdienst ist. Trotzdem kannst du stolz drauf sein. Du gehörst Gott, du bist ein Kind Gottes. Und in Sprüche 23 sagt er, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Oder wie Dietrich Bonhoeffer es mal ausdrückte, Weisheit ist etwas anderes als Wissen und Verstand und Lebenserfahrung. Weisheit ist das Geschenk, den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben des Lebens zu erkennen. Das ist auch meine Erfahrung. Meine Weisheit reicht oft gar nicht weit. Sogar Lebenserfahrung kann dich manchmal fehlleiten, oder? Weisheit ist das Geschenk, den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben des Lebens zu erkennen. Ob den Herrn. Jetzt sehen wir klar, dass klug, weise und verständig in den Augen Gottes derjenige ist, der die wichtigsten Fragen seines Lebens beantwortet haben möchte, der also diese Anlage, die Gott schon hineingelegt hat, durchdringen lässt und der sich an den Experten wendet für diese Fragen. Und der heißt Gott. Und der ihm sein Herz ausschüttet. Ich möchte alle Anwesenden hier im Saal fragen, ist das zu viel verlangt von Gott? Verlangt Gott hier zu viel? Ich glaube, nein. Aber jeder, der das tut, der kann sich auf die folgende Verheißung stellen. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr in eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Jeremia 29, Vers 13. Lobt den Herrn.